Es gibt ein Foto, dessen Bedeutung ich nie herausgefunden habe. Es gibt ein Foto vom Dom, da sind drin 100 Herrenhüte aufgestapelt. Also irgendeine Auslage von irgendeinem Geschäft. Und was natürlich, wie kommen 100 Herrenhüte 1945 in Kölner Dom? Also es sind ganz viele Geschichten um den Dom rum. Und man merkt schon, das ist wirklich die Seele und das Zentrum Kölns.
Talk mit K. Mit Anne Burgner.
Ich möchte ja den Mann natürlich ganz herzlich begrüßen, der sich extra auf den Weg gemacht hat aus dem schönen Südfrankreich ins natürlich mindestens genauso schöne Köln. Darüber wird auch zu reden sein. Kai Rademacher, schön, dass Sie da sind.
Ja. Vielen Dank, Frau Burgner und meine Damen und Herren. Ich freue mich wirklich, wirklich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass ich mal wieder am Rhein bin in Köln.
Mir geht das ganz oft so, wenn ich mich mit historischen Ereignissen oder auch mit Städten beschäftige und man weiß, die sahen früher ganz anders aus. Und bei Köln erlebe ich das auch immer ganz stark, gerade als ich das jetzt gelesen habe und man diese zerstörte Stadt hat. Wenn Sie die Chance hätten, mal nach Köln zu reisen vor 1945, als die Stadt noch komplett anders aussah und Sie dürften irgendwo ein bisschen in Köln mal gucken, wie das damals aussah, bevor es zerstört war, wüssten Sie, wo Sie da hingehen würden?
Egal welche Epoche.
Egal, was Sie wollen.
Darf ich Sie überraschen? Okay.
Ja.
Ich habe in Köln ja studiert, unter anderem alte Geschichte, und deshalb würde ich natürlich sagen, das römische Köln. Das römische Köln würde ich wirklich gerne mal sehen, weil natürlich außer den Mosaiken und ein paar anderen Resten nicht mehr viel da ist. Und dann den Dom, während er gebaut wird. Vor 1500, schlag mich tot, als sie aufhörten, ihn zu bauen für 300 Jahre. Das hätte ich auch, so eine Dombaustelle, die würde ich wirklich auch gerne mal wirklich gesehen haben. So muss man es formulieren. Es gibt in Frankreich ein paar Wahnsinnige, die bauen eine Burg des Mittelalters nach, mit den Techniken des Mittelalters, und ich glaube, sind auch schon seit 30 Jahren dabei und es steht noch nicht so richtig viel. Und also es ist schon interessant, das würde ich gerne mal sehen.
Und jetzt gibt es diesen Roman, der spielt in einer zerstörten Stadt, März 45. Herr Hamann hat es gesagt, Sie haben schon mal eine Trilogie über Hamburg in der Nachkriegszeit geschrieben. Erzählen Sie doch mal, warum Sie gerade diese Zeit fasziniert, dass Sie sich jetzt entschlossen haben, sich nochmal, zwar in einer anderen Stadt, aber in einem ähnlichen Zeitrahmen damit zu beschäftigen im Rahmen eines Romans.
Darf ich ein bisschen ausholen? Ja?
Aber gern.
Nicht so lange, aber ein bisschen. Ich habe die Hamburg-Trilogie geschrieben, das war ein Zufall. Ich habe, ich war bei Geo Reporter und musste eine Reportage schreiben über das Alltagsleben nach dem Krieg. Wie hat es in den deutschen Städten ausgesehen nach dem Krieg? Wie haben die Leute gelebt? Was haben die gegessen? Wo haben die gewohnt? All diese ganzen alltäglichen Sachen. Und ich habe mir gesagt, okay, ich mache Hamburg. Ich habe damals in Hamburg gelebt. Geo ist in Hamburg ansässig. Und habe mir gedacht, naja, als Reporter musst du irgendeine Geschichte haben. Du brauchst eine Geschichte. Du kannst nicht einfach nur Alltag erzählen. Was ist die Story dahinter? Ich suche eine Geschichte und habe gedacht, auf dem Schwarzmarkt, das ist cool. Schwarzmarkt treffen sich alle nach dem Krieg. Ich suche mir eine Schwarzmarktgeschichte aus. Da ist mit mehreren Umwegen der Trümmermörder geworden, auf einem authentischen Fall. Und ich bin in diese Epoche mehr oder weniger hineingeschlittert. Ich habe gemerkt, wie interessant sie ist, dass es natürlich überhaupt keine Stunde Null ist, sondern welche Kontinuitäten gibt, aber auch welche Möglichkeiten es für eine junge Generation damals gab, zu sagen, ich fange mal von vorne an. Man darf das auch nicht unterschätzen. Es gibt eine große Form an Freiheit auch nach dem Kriegsende. Und ich habe damals gemerkt, das ist ja jetzt schon mehr als 12 Jahre her, dass es relativ wenig über die unmittelbare Nachkriegszeit auch gab. Meine Privattheorie, lässt sich nicht untermauern, ist, die Leute haben sich durchaus geschämt nach dem Krieg. Die waren arm, ja, die waren ausgebombt, die waren arm, die waren nicht nur besiegt, sondern sie waren halt wirklich arm und schmutzig und später auch hungrig, und hat man nicht gerne drüber geredet. So. Es gibt da noch relativ wenig Literatur drüber, also viel weniger als über die Epochen davor und danach. Und das fand ich eben auch interessant. Und seitdem habe ich das nie wieder so richtig losgelassen. Ja. Und ab und zu als Journalist, wie soll man das sagen, scannt man, was die Forscher so publizieren, eben unter anderem auch in dem Bereich der Zeitgeschichte. Und irgendwann bin ich auf den Aufsatz eines amerikanischen Historikers gestoßen, der über den Lynchmord an alliierten Piloten berichtet hat. Was ich nicht wusste, obwohl ich das eben auch vorher mal studiert hatte, aber dass sie wirklich wahrscheinlich in vierstelliger Zahl, also mehr als 1000 Piloten und Crewmitglieder umgebracht haben. Kann man sich eigentlich auch vorstellen, wenn man die Zerstörung der Stadt einmal sieht und man weiß, wie das NS-Regime insgesamt ja auch brutal war, überrascht es einen nicht, aber es überrascht einen eben doch. Und deswegen wollte ich dann auch darüber mal was schreiben und damit unmittelbar in das Kriegsende hineingehen. Denn diese Lynchmorde und dann unmittelbar die Reaktion der Alliierten darauf, das erfolgt alles um das Kriegsende herum, 1945.
Das ist praktisch. Sie beantworten die Fragen, bevor ich sie gestellt habe. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Okay.
Nein, alles
ich rede jetzt kürzer.
Nein, das ist wunderbar.
Ich antworte nur noch mit Ja und Nein.
Nein, um Gottes Willen, nein, das ist super. Das ist wirklich super. Sie haben es gesagt, Hamburg war Schauplatz Ihrer ersten Trilogie in der Nachkriegszeit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, klar, jetzt sitzen wir hier im Kölnischen Stadtmuseum. Warum ist es denn dieses Mal Köln geworden?
Es gibt zwei, ich hoffe, ich nehme jetzt wieder nicht alle Fragen vorweg, also es gibt zwei Antworten.
Sie können das gerne machen, das ist ganz wunderbar.
Also die sentimentale, kurze Antwort ist, ich habe in Köln gelebt, ich habe in Köln studiert, ich mag Köln, also ich liebe Köln. Wir haben es gerade noch gesagt, es klingt kitschig, aber bitte glauben Sie es mir, jedes Mal, wenn ich einen Dom sehe, finde ich es toll. Ja? Gerade habe ich es noch mit meiner Tochter, wir sind mit dem Auto wieder reingefahren, man sieht da noch ein ganzes Stück auf der Autobahn, sieht man das erste Mal wieder einen Dom. Ich habe ja das gleich gesagt, da ist der Dom, da fahren wir hin. Also wie ein Vollidiot, aber so mache ich das halt, aber ich mag Köln halt immer noch. Ich habe in Sülz gewohnt, in der Neuenhöfer Allee und vorher im Studentenwohnheim. Ich fand die Uni toll, ich fand das Rheinland toll, ich mag das, obwohl ich inzwischen 14 Jahre Hamburg und ja 12 Jahre Provence dazwischen habe. Also es ist schon lange her, dass ich hier war, aber ich mag das. Das andere ist, das kann ich besser begründen und nicht so sentimental begründen, Köln ist ein Sonderfall im Ende des Zweiten Weltkrieges, weil es eben nicht komplett erobert wird, 4 Wochen, 5 Wochen lang nicht. Denn der Rhein ist tatsächlich eine Frontgrenze. Die Amerikaner erobern die Stadt linksrheinisch, aber unmittelbar vor der ersten Panzerkolonne, vor den ersten Soldaten, sprengt die Wehrmacht die letzte erhaltene Brücke, die Hohenzollernbrücke. Alle anderen sind im Luftkrieg zerstört worden. Und damit kommt man nicht mal rein. Also die Stadt ist geteilt, das Rechtsrheinische, Deutz, Mülheim und so weiter, da steht die Wehrmacht noch, die schießt nach Köln rein, die Amerikaner schießen zurück, das ist eine vollkommen absurde Situation. Während Adenauer schon wieder Intrigen spinnt, während die schon eine Bürokratie aufbauen und all solche Sachen, ist Köln tatsächlich einen Monat lang Frontstadt. Und das ist für den Roman wichtig. Die Amerikaner sind hier, die haben unmittelbar vorher die Stadt noch bombardiert, suchen eine bestimmte Person und wissen, die kann nicht weg. Da ist der Rhein im Hintergrund, da kann jemand weglaufen und den Rest, den kontrollieren wir. Das ist halt das Besondere, diese besondere Situation an Köln 1945, die so meines Wissens keine Parallele in Deutschland hat. Und das war eben auch sehr, sehr interessant für mich.
Ich glaube übrigens, Sentimentalitäten gibt es in Bezug auf Köln, kann man nie genug. Also
kann
da
man
können
nie
Sie,
genug haben, genau.
Die können
ja,
Sie
ja,
alle
genau.
raushauen, immer ja. wieder. Dass,
ich habe von meiner Tochter schon FC-Schals bekommen und so, genau. Den habe ich dann noch angehabt.
Also,
und darf ich eine Anekdote erzählen zu FC Köln?
Ja, unbedingt.
Wir hatten ja letztes Jahr in Frankreich Olympische Spiele. Ja, und unter anderem gab es Fußballspiele und ich habe den großen Fußballklassiker Frankreich-Neuseeland angeguckt, aber in Marseille, der war in Marseille. Und ich war der Einzige von 40.000 Velodrom in Köln-T-Shirt. Na, das ist Köln, ja.
Das nenne ich Lokalpatriotismus. Man muss es immer auch nach außen tragen. Das ist ganz wichtig. Sie haben den Dom eben angesprochen. Das ist ja tatsächlich so, ich glaube, das geht ja vielen KölnerInnen so, wenn man den Dom irgendwann wieder sieht, dann fühlt man sich zu Hause. Wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt, wo diese Stadt wirklich, man kennt die Bilder, komplett zerstört war und dieser Dom ragt da so raus, haben Sie auch durch die Beschäftigung mit eben dieser Zeit und dem Zustand der Stadt vielleicht auch nochmal besser verstanden, warum dieser Dom für Köln so eine große Bedeutung hat? Hat sich das auch in der Zeit nochmal mehr aufgeladen?
Ja, ich glaube, es hat sich nochmal mehr aufgeladen. Wir können es ja heute kaum noch nachvollziehen, die wir es nicht erlebt haben, aber man sieht ja die Fotos, sowohl das Panorama als auch Fotografen, die näher rangegangen sind. Da ist der Dom ja wie ein Gebirge im Hintergrund und davor hat man die ganzen Trümmerhaufen der zerstörten Häuser. Das ist schon, Es wirkt ja wie ein Wunder. Ich meine, der Dom ist die ganze Zeit getroffen worden. Also die haben ja nicht mit Absicht den stehen lassen, aber die gotischen Kirchen sind halt anders gebaut als romanische Kirchen und halten viel größeren Druck aus. Also nur falls Sie mal irgendwann bei einer Cocktailparty angeben wollen, die gotischen Kirchen können halt großen Winddruck aushalten, weil die gerade so filigran aussehen. Die haben aber keine dicken Mauern. Das heißt, Luftdruck von Bomben zum Beispiel weht durch, genauso wie Wind durchgehen kann. Deshalb ist der Dom ganz häufig getroffen worden, aber die Mauern sind nicht zerstört worden. Während die romanischen Kirchen, die viel solider aussehen, die sind umgeblasen worden, ne, von den Bombentreffern. Deshalb wirkt das ja auch wie ein Wunder. Es gibt die Fotos dann auch von den ersten amerikanischen Soldaten, die ihre erste Messe im zerstörten Dom feiern. Die knien dann wirklich mit Helm ab zum Gebet in einer Seitenkapelle, haben einen Militärgeistlichen und machen das. Es gibt ein Foto, dessen Bedeutung ich nie herausgefunden habe. Es gibt ein Foto vom Dom, da sind drin, ich weiß nicht, 100 Herrenhüte aufgestapelt. Also irgendeine Auslage von irgendeinem Geschäft und die sind im Dom drin. Und du fragst natürlich, wie kommen 100 Herrenhüte 1945 in den Kölner Dom? Also es sind ganz viele Geschichten um den Dom rum und man merkt schon, das ist wirklich die Seele und das Zentrum Kölns dann auch gewesen, ja.
Das ist eine zweite Kirche, die in Ihrem Roman eine sehr große Rolle spielt. Sie haben es eben angesprochen, es geht ja um einen abgeschossenen amerikanischen Soldaten, der aber dank seines Fallschirms landet. Also er ist zwar verletzt, aber er hat es überlebt. Erzählen Sie mal, wo Sie den haben landen lassen.
Den habe ich landen lassen in St. Columba, hier direkt um die Ecke.
Ich habe das hier, ich weiß nicht, vielleicht hatten Sie es auch gesehen. Genau. Wir haben nämlich hier jetzt tatsächlich, auf der Titelseite hatten wir das. Und das ist, Sie haben es mir auch noch mal versichert, das ist tatsächlich in der Kirche, in der zerstörten Kirche aufgenommen worden. Und Sie haben gesagt, es war auch tatsächlich schon eine Farbaufnahme.
Das ist eine Farbaufnahme.
Ne?
Die Amerikaner hatten Kodak-Filme dabei, also natürlich nicht alle, aber das ist nicht nachkoloriert. Es gibt schon Farbaufnahmen 1945, übrigens auch von der Wehrmacht, die hatten erste Aquafilme, aber die Amerikaner hatten ein bisschen mehr. St. Columba ist eine Kirche. Ich habe eigentlich ganz früh, als ich als Journalist angefangen habe, habe ich für Architekturmagazine geschrieben und habe über Gottfried Böhm auch geschrieben. Mhm. So, dann kommt man auf die Kirche, wie sie nach 1945 wieder gebaut wurde, um die Ruinen zu schützen. Dann habe ich mich für Fotografie interessiert. Man sieht natürlich dann die Fotos von Hermann Claßen, der eins seiner Fotostudios direkt bei St. Columba hatte, in der Breitestraße, also ein paar Meter Luftlinie nur entfernt. Und der die Madonna in den Trümmern ja 1945 dann wirklich verewigt hat. Also verherrlicht kann man nicht sagen, dafür ist es zu anrührend, aber er zeigt ja diese eine Heiligenfigur, die eine Madonnenfigur, die durch wirklich einen unglaublichen Zufall die Zerstörung ihrer eigenen Kirche selbst beschädigt, aber trotzdem im Großen und Ganzen heil überstanden hat, während das ganze Kirchenschiff in Trümmern liegt. Und sagen wir so, technisch ist es möglich, da zu landen, weil die ganze Kirche komplett kaputt war. Es gab noch ein paar Seitenwände, die können Sie heute auch noch sehen, die sind in den modernen Bau integriert. Aber man kann da eben reinspringen. Also man konnte 1945 dort landen, weil die ganze Kirche abgedeckt war. Dazu muss man sagen, die alliierten Piloten konnten nicht steuern mit ihren Fallschirmen, mit diesen runden Fallschirmen, die sind einfach langsam runtergekommen. Also es ist niemand mit Absicht jemals da reingekommen. Der fällt halt einfach im Roman zufällig der Modano vor die Füße.
Und dankt ihr für seine Rettung. Und
ja, danke für seine Rettung, ein bisschen voreilig. Ein
bisschen voreilig, genau. Jetzt haben wir das schon gesagt, der Fall sozusagen, den es zu klären gilt, denn es ist ja ein Kriminalroman, ist eben dieser, das ist, deswegen kann man das auch erzählen, weil es ja eben ganz am Anfang passiert, dieser Soldat wird ermordet und jetzt soll sich ein Mann darum kümmern, das aufzuklären. Erzählen Sie doch mal, wer das ist, wer ist Ihre Hauptfigur und was hat es mit ihm und seiner Geschichte auf sich, bevor wir den dann auch kennenlernen, gleich in der ersten Lesestelle.
Also das ist ein ehemaliger Kölner, Josef Salomon, ein Kölner Jude, der als junger Mann mit seiner Familie, so wie manche jüdischen Familien es gerade noch schafft, aus Deutschland rauszukommen. Ende 38, Anfang 39 gibt es ja noch mal eine Welle, also nach der Reichspogromnacht noch mal eine Welle von jüdischen Familien, die fliehen können. Die werden geplündert von dem NS-Regime, aber manche schaffen es nach England oder eben sogar in die USA oder woanders hin. Er gehört zu dieser Familie, also eine bürgerliche Kölner Familie, jüdischen Glaubens. Er ist Primaner, also Oberstufenschüler in der Zeit, in der er Köln verlassen muss, lebt dann in Washington oder in der Nähe von Washington. Ist es eine kleine Verneigung, weil ich da mal studiert habe und ich habe in Manassas gewohnt und da wollte ich ihn in Washington studieren lassen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Exilanten, Deutsche, Österreicher, Tschechen, die Deutsch sprachen, von den Amerikanern rekrutiert worden sind. In einer Spezialeinheit, weil die Sprache konnten, sollten die A, kriegsgefangene Deutsche befragen, also man sollte Informationen haben, und B, später dann, wenn Deutschland besetzt wird, sollten die den Kontakt zur Bevölkerung aufbauen, weil die halt die Städte kennen, weil die Sprache perfekt beherrschen. Und er ist einer dieser Leute, also er ist ein Kölner, der dann zurückkehrt in seine eigene Stadt, die er am Anfang 39 verlassen hat, als alles eben noch stand. Und er kehrt zurück in die Stadt 45, wenige Tage nach Ende der Kämpfe. Die Trümmer rauchen noch und er erkennt sie kaum wieder.
Mir ist beim Lesen bewusst geworden, dass viele Bilder, die man kennt aus dem zerstörten Köln, doch noch etwas später aufgenommen worden sind als jetzt in dieser Phase. Denn man kennt so diese Bilder der Straßen, an den Seiten dann jeweils diese Schuttberge sind. Aber man hat das jetzt hier ja auch schon so in Andeutungen gehört. Die müssen eigentlich, zu dem Zeitpunkt gibt es eigentlich noch nicht mal mehr Straßen, oder? Wie war die Situation? Sie haben es ja gerade auch gesagt, es waren nur noch ein paar tausend Leute in der Stadt. Wie muss man sich das vorstellen, das Leben zu dieser Zeit in dieser Stadt?
Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, sich das heutzutage vorzustellen. Die meisten Wohnhäuser, die meisten nicht luxuriösen Wohnhäuser sind zerstört. Die Villenviertel sind relativ wenig bombardiert worden. Das hatte verschiedene Gründe, unter anderem, dass die Amerikaner ihre Leute einquartieren wollten und deshalb auch die Häuser haben stehen lassen, die besonders schön waren. In dem Villenviertel Lindenthal oder Beintal raus, weiter im Süden, das ist relativ wenig getroffen worden. Aber normale Wohngebäude, genauso wie Fabriken, Bürogebäude, da ist sehr, sehr viel zerstört worden. Und die Leute sind halt in den Trümmern untergeschlüpft, in Notunterkünften, die man zum Teil gebaut hat, oder in halben Wohnungen, da hat man dann irgendwie mit Pappe oder mit Holz wieder eine Wand verkleidet. Dann ist es ebenfalls klar, in der Stadt fällt natürlich die gesamte Infrastruktur. Es gibt keinen Strom mehr, es gibt kein Gas mehr, kein Wasser mehr, kein fließendes Wasser mehr. Im Winter 44, 45 musste man dann irgendwie mit Holz, das man sich aus den Trümmern geholt hat oder aus den Parks, hat man irgendwie geheizt, sofern man noch irgendwelche brauchbaren Öfen gefunden hatte. Die Lebensmittelversorgung war relativ gut noch 1945. Es gab große Vorratslager der SS und der Wehrmacht in verschiedenen Stellen in Köln. Die wurden geplündert dann 1945. Die Ernährungslage wurde erst schlechter 1946, 1947 in Deutschland. Was aber schlimm war 1945 in Köln, waren eben auch Krankheiten. Es gab Typhus, es gab Fleckfieber, also Krankheiten, die durch Schmutz, durch Dreck, durch die elenden Lebensumstände übertragen worden sind. Dann ist es so, dass nach und nach die Infrastruktur, sagen wir, die Verwaltung auch zusammenbricht. Das fängt 1944 bereits an, die werden auf die andere Rheinseite evakuiert. Das fängt mit der Gestapo an, hört mit den katholischen Geistlichen auf. Also der Bischof ist weg, die Geistlichen sind weg, die meisten Ärzte sind weg. Die Feuerwehr hat alle Spritzenwagen evakuiert, bevor die letzte Brücke gesprengt wurde. Es gab also im Linksrheinischen nicht einen einzigen Feuerwehrwagen mehr. Wenige Ärzte, nur noch ganz wenige Ärzte. Es gab keine Nonnen mehr, die Nonnenklöster wurden auch evakuiert. Damit hatte man auch keine Krankenschwestern mehr oder so gut wie keine Krankenschwestern mehr. Und natürlich gab es in der normalen Verwaltung zumindest keine offizielle Verwaltung mehr. Es gab keine Behörden mehr, bei denen man das machte. Und am Ende ist dann auch die Polizei zusammengebrochen. So. Was es dann noch gab, war den Volkssturm. Das war ja dann das letzte Aufgebot des NS-Regimes. Wobei die auch versucht haben, sich natürlich so schnell wie möglich dünne zu machen, bevor die Amerikaner da waren. Also die meisten haben auch nicht gekämpft. Man muss aber sagen, es gab noch heftige Kämpfe in Köln. Sowohl an der Aachener Straße und in Braunsfeld, also im Westen. Und es gibt auch dann Fotos direkt vorm Kölner Dom, hat ein Panther gestanden, ein Kampfpanzer der Wehrmacht. Aus irgendwelchen Gründen, man weiß bis heute nicht mehr genau, warum der ausgerechnet da stand. Und der konnte sich offenbar auch nicht mehr bewegen. Der stand nicht strategisch nicht günstig. Aber der hat amerikanischen Panzer abgeschossen. Und unmittelbar hinter dem Panzer waren Fotografen. Die haben die Fotos aufgenommen von den Leuten, die dann auch aus dem Panzer rauskamen. Und die wollen sie nicht sehen. Also das ist wirklich brutal. Also die amerikanischen Fotografen waren in Vietnam, die waren wirklich, wirklich nah dran. Und dieser Panzer ist wiederum von einem amerikanischen Panzer dann abgeschossen worden und stand als Wrack noch ganz lange vor dem Kölner Dom. Wie übrigens auch Blindgänger. Da lagen dann noch Blindgänger auf den Treppen vor dem Portal. Gibt es auch noch Fotos. Das heißt, das ist eben auch eine Gefahr, die man heute gar nicht mehr so da hat. Die Stadt ist voller Munition. Ja, klar, es gibt viele Bomben oder auch kleinere Patronen gingen nicht hoch oder lagen rum. Waffen lagen dann noch rum. Der Volkssturm hat gerne seine Waffen auch weggeworfen, als sie sich ergeben haben und als sie untergetaucht sind. Also auch das ist sehr, sehr gefährlich. Es sind sehr viele Leute nochmal durch Blindgänger umgekommen, wenn ich sage Leute. Es waren nach Ende der Kampfhandlung waren es auch Kinder. Ja, Kinder haben natürlich gespielt. Das glänzte, das war toll. Ich war auch ein Junge, ich habe auch mit einer Panzerfaust gespielt wahrscheinlich und oder mit Minen oder was auch immer. Das war eben auch sehr, sehr gefährlich, noch sehr lange. Und die Ruinen selbst waren gefährlich, denn die stürzten auch zusammen. Also sie haben dann so halbe Fassaden oder nur noch eine Wand, aber zum Teil drei Stockwerke hoch. Und die sind auch lange nach Kriegsende, konnten die immer noch umstürzen, einfach weil manchmal ein Lastwagen vorbeigefahren ist oder weil ein Windstoß kam. Auch da gab es leider sehr viele Unglücke.
Wenn man den Roman liest, Sie werden das sehen, dann die fahren sehr viel in der Stadt rum. Die haben eben anders als die Deutschen, die haben noch ihren Jeep, die können mit dem Auto fahren. Und Sie beschreiben das auch alles sehr genau. Wie sind Sie da vorgegangen? Also wie recherchiert man das? Wo denn jetzt eigentlich welche, ich meine, es war fast alles zerstört, aber trotzdem, wie Straßenzüge aussahen, ob die überhaupt befahrbar waren, wie die auch hießen. Die hießen ja zum Teil alle völlig anders. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also es gibt zwei wichtige Quellen. Das eine sind die besagten amerikanischen Fotografen und auch Hermann Claßen, der Kölner Fotograf, der eben neben St. Columba sein Studio hatte, bevor es ausgebombt wurde. Hermann Claßen hat schon 43, 44 angefangen, seine Stadt, die zerstört wird, durch die Bombenangriffe zu dokumentieren. Das war nicht erlaubt. Der ist immer heimlich mit seiner Kamera nach den Angriffen rumgegangen, hat auch seine Filme in der Dunkelkammer zerschnitten, dass da nur 6 Fotos auf dem Film waren, auf dem analogen Film, damit er, falls er mal erwischt wird, nur mit wenigen Fotos erwischt wird. Und der ist mit seiner kleinen Kontax rumgegangen und hat fotografiert. Und die Amerikaner haben dann, die hatten wirklich tolle Fotografen, muss man sagen, die waren als Fotografen toll, die sind mit der allerersten Angriffswelle in die Stadt gegangen und haben alles fotografiert. Die haben natürlich ihre Soldaten fotografiert, aber die haben Zivilisten fotografiert, die haben die Ruinen fotografiert. Also alles, was ich Ihnen beschreibe, zum Beispiel der Tote, der in diesem zerschossenen Auto liegt und er hat noch eine Tasche an seinem Leib, eine Ledertasche, aus der Fotos rausfliegen. Das haben die fotografiert. Ja, das ist ein amerikanisches Foto. Das sind alles Szenerien. Oder eben das Absurde, dass man Straßenbahnwaggons hat, die von einem Panzer oder so etwas aus den Schienen gehoben worden sind und noch zerstört sind. Und direkt dahinter hat man eine Straßenlaterne und da ist nichts. Die hat nicht mal einen Kratzer. Das ist natürlich schon absurd. Solche Sachen werden fotografiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie haben aber vollkommen recht. Wie sah Köln sozusagen als Stadtplan aus? Das ist natürlich die Frage. Kölner Stadtpläne, Falkpläne und solche Sachen gibt es bis 38, 39. Im Krieg gibt es keine neuen mehr. Die werden, also für keine deutsche Stadt, die werden nicht mehr gedruckt, hatte militärische Gründe, aber es gab eben auch andere Prioritäten. Es gibt also nur Pläne bis 38, 39 von deutschen Städten aus der Zeit. Also offizielle Pläne. Und das sind Stadtpläne, wie man sie halt früher so gemacht hat. Er hat ja auch die Schwierigkeit gehabt, die NS-Machthaber haben ja sehr viel umbenannt. Also natürlich ist das nicht mehr Rathenauplatz oder Ebertplatz und all solche Sachen. Sowas wurde 33 gleich in Schlageterplatz und sowas alles umbenannt. Man muss natürlich gucken, also wie hieß das 45? Wie heißen diese Straßen, diese Plätze? Und es gibt einen, ja, wie soll ich sagen, einen Trick, wie man sowas rauskriegt. Die Royal Air Force, die englischen Bomberflotten. Die haben ja auch Deutschland bombardiert. Die waren noch besser vorbereitet als die Amerikaner. Die haben Stadtpläne von allen deutschen Städten, die sie bombardieren wollten, gedruckt. Und zwar 1944. 1944 gibt es von der Royal Air Force Stadtpläne von Hamburg runter bis Stuttgart. Und unter anderem eben auch 2 Pläne über Köln, weil Köln so groß war. Da ist jede Straße drin, jede Firma mit Namen, aber auch Museen, Schwimmbäder, Kirchen, alles ist da drin. Und da kriegt man zum Beispiel raus, es gibt diese Firma für Schuhwichse. Also es gibt diesen Firmennamen da an der Aachener Straße. Ich wusste, es ist ein Firmengebäude, da fahren die vorbei. Dann guckt man im Handelsregister oder im Internet, was haben die eigentlich hergestellt und kommt auf die Idee, diese absurden Situationen, die bombardieren auch eine Firma für Schuhwichse. Also nicht mal, was soll das? Das kriegt man mal sowas raus. Und es gibt in England einen wahnsinnigen Ein-Mann-Unternehmer, der diese Pläne von 1944 nachdruckt. So, für ganz wenige Pfund kann man die kaufen und die werden dann eine Woche später ins Haus geliefert, kann man in England bestellen. Und dann hat man einen Plan von Köln 1944 da, mit allen Straßen, mit allen Firmen, mit allem dem, was man so hat. Und das, davon lebt das dann eben auch.
Sind Sie dann auch mal so ein bisschen durch Köln gelaufen mit dem Plan,
ja,
und haben irgendwie abgeglichen, ja,
man,
wie das jetzt aussieht?
Ja, man guckt das natürlich, wobei natürlich jetzt natürlich extrem viel anders ist. Also das, ich hatte das damals in Hamburg schon gemacht. In Hamburg war es schwieriger, weil mein Protagonist ein deutscher Polizist war, der musste zu Fuß gehen. Da bin ich dann auch zu Fuß gegangen, und um das machen zu haben. Und hier fahren die ja meistens im Jeep rum. Nur ist es eben so, das kommt an enge Grenzen. Also die fahren die Straßen, aber dann gehen die ja zwischendurch querfeld ein, also quer Ruinen rein. Also man geht einfach durch die Ruinen durch, oder man sieht auch dann in der Altstadt sieht man die Ruinen der romanischen Kirchen, also Groß St. Martin und sowas. Die kann man ja heute schon wieder nicht sehen. Es ist wieder alles aufgebaut worden und ich kann auch nicht einfach durch Häuser gehen. Klar. Also man kann das nur in Grenzen machen, aber natürlich, also soweit das möglich war, habe ich das schon gemacht. Also auch die Hohenzollernbrücke abzugehen, soweit das möglich ist, wobei die ja damals breiter war. Es ist ja dieses Jahr nicht wieder in dem ursprünglichen Zustand wieder aufgebaut worden. Also es ist auch da ein bisschen schwierig, das genau eins zu eins nachzuvollziehen.
Sie haben eben zu Recht gesagt, dass das extrem schwierig ist, sich vorzustellen, wie die Lebensumstände waren in dieser Stadt, in dieser Zeit. Wie haben Sie sich dem denn angenähert, wie die Leute, die da noch hier waren, da gelebt haben? Sie haben es gesagt, es gab kein Gas, gab keinen Strom, aber das zu wissen ist das eine, aber sich das eben wirklich da einfühlen zu können, was das gemacht hat, ist ja nochmal das andere. Also wie haben Sie da recherchiert?
Also es gibt ja genug deutsche Zeugnisse auch, ne? Also es gibt natürlich frühe Geschichten von Heinrich Böll zum Beispiel oder dann der erste Artikel, also in Köln erscheint ja dann 1945 schon die Kölnische Zeitung wieder. Es gibt also sehr frühe journalistische Berichte, es gibt Tagebucheinträge, es gibt ein paar Briefe. Das wird nachher im Verlauf der 40er Jahre ein bisschen schwieriger, weil das Papier ausgeht. Also 1947 in Hamburg gibt es zum Beispiel sehr viel weniger deutsche Zeugnisse, weil die Leute kein Papier mehr hatten. Also gab es einfach nicht mehr. Die hatten auch keine Filme mehr. Aber 1945 ist noch relativ viel Papier da und die Leute schreiben. Oder dann nach 1945, also Jahre später, erinnert man sich genau an diesen einen Augenblick, nämlich wann wird meine Stadt jeweils erobert, befreit, je nach Standpunkt. Und die Leute haben sich erinnert. Also es gibt eine relativ reiche Literatur. Es gibt dann eben auch, wir haben das hier in dem Museum ja auch, dann ein paar Relikte aus der Zeit, also wo die Leute dann irgendwann etwas spenden oder sie die Sachen auftreiben, also Alltagsgegenstände, Kleidung, alle möglichen Sachen, die in 1945 und folgenden Jahren benutzt worden sind. Also man kann sich da so nach und nach in den Puzzle reinversetzen. Was ich erstaunlich finde, es gibt sehr viele Fotos von Köln in seiner Schlichthinigkeit, also Köln draußen, aber praktisch nie die wenigen erhaltenen Wohnungen oder teilweise erhaltenen Wohnungen. Also ich kenne jetzt ein Bild von einer zerstörten Küche, das hat mal jemand aufgenommen, und es gibt ein paar, wo Soldaten in irgendwelchen Wohnungen sind, die finden dann zum Beispiel Rheinwein und besaufen sich damit Rheinwein, und ein Kriegsreporter fotografiert die. Aber so die Fotos drin von dem, was noch übrig ist an Behelfswohnungen, gibt es eigentlich kaum. Also das ist wenig dokumentiert worden, wüsste ich zumindest sehr wenig. Ja.
Sie haben eben zu Recht gesagt, also man hat ja früher immer von der Stunde Null gesprochen, und Sie haben gesagt, es war natürlich keine Stunde Null, das stimmt ja auch, das ist ja auch heute anerkannt, aber es ist sehr interessant. Was glauben Sie, warum ist man überhaupt, also wie soll es die geben, die Stunde Null, aber warum ist man überhaupt sozusagen dazu gekommen, das zu sagen? Hatte das auch was damit zu tun, dass man eben ganz klar irgendwie machen wollte, das ist jetzt irgendwie vorbei, wir fangen jetzt ganz neu an, und das, was davor war, da wollen wir eigentlich nichts mehr mit zu tun haben? Oder wie ist diese Prägung dieses Begriffs entstanden?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Es gibt natürlich einen juristischen Grund, also in gewisser Weise hört das Deutsche Reich auf, also zumindest als souveräner Staat 1945 auf, da ist tatsächlich Stunde Null, dann übernehmen die Alliierten die Souveränität über das, was einmal Deutschland war, zumindest für einige Jahre. Es gibt also keine Regierung mehr, es gibt keinen deutschen Staat in dem Sinne mehr. Wobei es Deutschland als Nation natürlich noch immer noch gibt, aber das ist schon eine Stunde Null. Und dann war es durchaus gerade bei den Amerikanern eine Absicht, eine Stunde Null zu machen. Also vielleicht komme ich ja gleich noch dazu, das zu lesen. Die amerikanischen Pläne waren, die Amerikaner waren gut vorbereitet, die Amerikaner hatten viel Geld, die hatten sehr viel Material. Deren Ziel war schon, wir bauen eine Demokratie auf. Wir machen einen Bruch mit der Nazi-Herrschaft und wir bauen alles neu auf. Das war zumindest Das war zumindest das Ziel. Also die Engländer haben das schon sehr viel praktischer gesehen und die Sowjets hatten eh ganz andere Vorstellungen. Aber die Amerikaner hatten durchaus also auch die Vorstellung, es gibt eine Stunde Null und dann geht das mal richtig von vorne neu demokratisch los. Und natürlich kann man das aus einer bestimmten deutschen Sicht auch verstehen, über eine Stunde Null zu reden, weil man sagt, Null, da fängt's an und alles, was davor ist, darüber reden wir nicht mehr. Ja, klar. Also wenn man sagt, es ist eine Stunde Null, alles geht neu los, dann ist alles per Definition, was vor der Stunde Null war, irgendwie weg. Da muss man nicht mehr drüber reden. Also es gab da auch sicherlich ein großes Bedürfnis, einfach die als Stunde Null so zu sehen, um das, was davor geschehen ist, einfach abzuhaken.
Wobei die Kontinuitäten ja in vielerlei Hinsicht gegeben waren. Also natürlich zum Beispiel, was Personal angeht, das kann man auch, wenn man den Roman liest, wird das nochmal sehr deutlich. Bei Ihnen ist das jetzt am Beispiel eines Arztes, aber natürlich ist das ja ein Thema. Also die Frage ist, man ist da in so einer zerbombten Stadt und hat, Sie haben es eben gesagt, da gab es vielerlei Krankheiten. Man musste ja irgendwie weitermachen. Das sieht man ja auch sehr schön an Konrad Adenauer. Wir kommen gleich noch zu den historischen Figuren, der ja auch da schon sehr pragmatisch ist. Es wäre eigentlich gar nicht anders gegangen, oder? Ohne zu sagen, setzt irgendeine Kontinuität, gibt es.
Also es ist natürlich, also sozusagen die Ärzte sind das schlagendste Beispiel, weil die Not am größten ist. Also du hast eine zerbombte Stadt, nichts funktioniert mehr, es gibt nicht mehr fließendes Wasser und es gibt Typhus und Fleckfieber und natürlich die ganzen Verletzungen des Krieges oder der unmittelbaren Nachkriegszeit, all diese ganzen Sachen, plus Zwangsarbeiter, die befreit worden sind, die natürlich immer in einem schlechten Zustand waren oder Leute, die aus der Illegalität wieder rauskamen, die sich versteckt hatten, all die mussten medizinisch betreut werden und es gab kaum Ärzte, kaum Pflegepersonal, kaum Feuerwehrleute. Und dann hat man genommen, wen man kriegen konnte. Und wenn das auch jemand war, der im NS-Staat Karriere gemacht hat, war es immer noch besser, so einen Arzt zu haben, als gar keinen Arzt. Das ist auch vollkommen, also das war Adenauers Einstellung von vornherein so. Und das war natürlich auch die pragmatische, die Amerikaner auch sehr schnell übernommen haben. Es geht gar nicht anders. Die hatten in Köln noch ein bisschen das Glück bei der Polizei. Die Amerikaner haben zum Beispiel unmittelbar nach dem Krieg eine deutsche Hilfspolizei wieder eingerichtet. Wie gesagt, auf rechtsrheinisch stand noch die Wehrmacht und hat geschossen. Und linksrheinisch gab es schon wieder eine deutsche Hilfspolizei. Es gab Karl Winkler, das war ein hoher Polizeibeamter bis 33, auch jüdischen Glaubens. Der hat 12 Jahre im Untergrund überlebt. Der wusste, dass er 33 auf einer Abschussliste steht, als die Nationalsozialisten in Köln die Macht übernommen hatten. Und war halt ein erfahrener Polizist und erwiesenermaßen weder Nazi noch irgendeiner Sympathie mit diesem Regime verdächtig. Und der hatte den Job, die Polizei, seine Hilfspolizei aufzubauen, hat dann pensionierte Beamte genommen, irgendwelche anderen Beamte, die gar keine Polizeibeamten vorher waren, und hat so eine Truppe zusammengestellt. Aber auch da gibt es natürlich eine gewisse Kontinuität. Da war vielleicht einer vorher bei irgendeiner Behörde und ist plötzlich Hilfspolizist. Es ging gar nicht anders. Also wie hätte man das machen sollen? Und man brauchte auch Ingenieure, man brauchte später auf dem Land brauchte man die Bauern. Es ging gar nicht ohne die überlebenden Spezialisten, weil man sehr schnell wieder alles aufbauen musste.
Und Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, fand ich auch interessant, dass aber auch natürlich zum Beispiel gewisse Pläne übernommen wurden. Also wenn man auf Köln guckt, wie es dann wieder aufgebaut wurde, da kann man durchaus auch noch NS-Erbe finden.
Ja, es gibt, und das waren ja zum Teil auch die gleichen Leute, also es gibt die NS-Pläne für, die gab es ja für relativ viele Städte, gab es ja bekanntestens für Berlin ja auch, das sollte Germania werden als Stadt. Aber für Köln gab es eben auch zwei große Achsen. Das war zur NS-Zeit geplant als Aufmarschachsen. Da sollte man so richtig große Paraden abhalten können, also eine in West-Ost-Richtung, das sollte in Deutz enden und quer über die Brücken gehen, und eine in Nord-Süd-Richtung. Und daraus ist zum Glück nichts geworden, aber zu unserem Pech haben die Alliierten mit ihrer Bombardement eben dann doch sehr viel von den Gebäuden freigeräumt, also die Gebäude waren zerstört, und zum Teil dieselben Stadtbauingenieure, die diese Pläne in den 30er Jahren entwickelt hatten für Paraden, haben in den 50er Jahren im Zeichen der autogerechten Stadt gesagt, ja, bauen wir es doch. Ja? Und außerdem sind die Grundstücke jetzt frei. Das war ein großes Problem in der NS-Zeit. Die konnten die Häuser gar nicht so abreißen, wie sie es wollten. Die Häuser waren jetzt fort. Und man hat zum Beispiel die Nord-Süd-Fahrt, die natürlich anders aussieht, als die NS-Architekten sich das vorgestellt haben. Aber das Konzept solcher Schneisen durch die Städte zu hauen, das ist tatsächlich ein Konzept der 30er Jahre. Ja.
Wie muss man sich das denn eigentlich dann vorstellen, als die Amerikaner dann die linksrheinische Stadt eingenommen hatten. Wie war das im Verhältnis mit den Deutschen? Wie sind die mit denen umgegangen? Wie haben die Deutschen auf die reagiert? Also man war unmittelbar davor noch im Krieg und jetzt versuchen die da ja auch irgendeine Form von Struktur wieder aufzubauen. Wie hat sich das gestaltet?
Also ich habe es ja versucht, den Text anzudeuten. Die Amerikaner waren natürlich nervös. Also es war ja noch Krieg und der Teil, der rechtsrheinische Teil war ja noch in der Hand der Wehrmacht. Also man hat den Jerrys nicht getraut. So. Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass die Deutschen ja unmittelbar noch den letzten Angriff mitgekriegt hatten. Also die Trümmer rauchten wirklich noch und es gab Keller, die immer noch heiß waren. Also es hat so sehr gebrannt, dass auch Tage später bestimmte Keller, die in sich abgeschlossen und isoliert waren, wirklich noch sehr, sehr, sehr heiß waren. Das heißt also, erstmal haben die auch nicht enthusiastisch reagiert. Man muss allerdings sagen, die meisten waren so müde und so erschöpft und waren einfach nur froh, dass es vorbei war. Also es ist so wie die beiden Frauen und der alte Mann, die sie am Anfang begegnen, die haben überhaupt nicht auf die Amerikaner reagiert, ganz am Anfang. Also die ließen einfach vorbeifahren, es gab weder Verbrüderung noch Kämpfe noch sonst irgendwas, sondern man war froh, dass es vorbei war und sucht sich in den Trümmern schon mal irgendwas raus, was man zum Leben braucht. Dann ist allerdings sehr schnell gekommen, unmittelbar nachdem das amerikanische Hauptquartier eingerichtet war, tatsächlich im Allianzgebäude, das tatsächlich nicht zerstört ist. Also das ist ja absurd, aber LD-Haus, wo die Gestapo sitzt, Allianz, die alles versichert hat, genau diese Gebäude sind nie getroffen worden und alle anderen Kirchen und alles Krankenhäuser sind alle Trümmer gelegt worden. Aber die Amerikaner haben dann eben die Allianz zum Hauptquartier umfunktioniert und innerhalb weniger Tage waren Deutsche da und haben Anträge gestellt und haben Privilegien erbeten und alles. Es gibt dann Fotos, die sind ein bisschen später, da sieht man dann schon die Deutschen im Sonntagsstaat, also die Frauen haben Hut, eine hat einen kleinen Hund dabei, da fragt man sich, hat der im Krieg überlebt? Also das ist unglaublich. Die Männer haben zum Teil Dreiteiler, Hut und wollen irgendwelche Privilegien haben. Sagen, dass sie keine Nazis sind, braucht ihr nicht Leute für einen Job, für Übersetzer, was auch immer. Wohnungen wollte man haben, man wollte auch wieder zurückziehen in alte Häuser rein. Und umgekehrt ist es so, dass die Amerikaner auch relativ schnell gemerkt haben, es gibt keine Gefahr mehr. Also niemand schießt mehr auf uns, zumindest in dem Teil, der schon besetzt ist. Und gerade mit den Kindern entspannt es sich dann auch. Dann gibt es auch die Sachen, die Verbrüder-Verschwesterung mit den deutschen Fräuleins. Das fängt natürlich auch sehr früh, sehr schnell statt. Das ist ja mit jeder Armee in jedem Land so. Also die Atmosphäre entspannt sich relativ schnell und es hat damit auch zu tun, dass die Amerikaner extrem gut informiert waren. Also die wussten zum Beispiel, es gibt diesen Karl Winkler, der irgendwo im Untergrund lebt und der Polizeichef werden soll. Es gibt noch irgendwo Adenauer. Es gibt noch die und die und die Leute. Also die hatten schon ziemlich gute Namenslisten. Umgekehrt auch wussten sie, wer alles im Regime welchen Posten hatte. Und das heißt, sie konnten relativ schnell die Guten von den Bösen unterscheiden auch. Das hat das den Amerikanern auch leichter gemacht, mit den Deutschen, mit denen sie kooperieren wollten, relativ schnell auf einer vertrauenswürdigen Basis zu kommen. Aber so wie man sich es ein bisschen später vorstellt, ganz freundliche GIs, sowas ist es sicherlich erst nach dem 8. Mai 1945, als die Kämpfe dann ganz aufhören.
Wobei man lernen kann, dass Kaugummis und Zigaretten auf jeden Fall auch in der Zeit schon ein gutes Mittel waren.
Also genau, Kaugummis für die Kinder vor allem und natürlich für junge Leute und Zigaretten ist die Währung auf dem Schwarzmarkt. Ne? Also Zigaretten werden geraucht von den Amerikanern, aber von den Deutschen werden die eher benutzt als Geldersatz. Das ist sehr, sehr viel wert, die amerikanischen oder englischen Zigaretten auf dem Schwarzmarkt.
Und das ist aber wirklich auch historisch belegt, dass man könnte ja sagen, also natürlich ist das ein Kriegsverbrechen, wenn diese Soldaten da getötet werden. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auch sagen können, die haben wirklich ganz andere Sorgen, als jetzt die Täter da zu finden. Aber die Amerikaner haben das wirklich gezielt gemacht.
Die Amerikaner am Anfang. Also ich habe mir ein reales Vorbild genommen, das spielte dann im Ruhrgebiet ab. Das war alles noch ein bisschen spektakulärer. Da wurden gleich mehrere abgeschossene amerikanische Piloten gelyncht. Das waren die an Laternen aufgehängt worden sind. Und da haben die Amerikaner zumindest einen Teil der Verantwortlichen gefangen genommen und die haben die exekutiert. Die haben die vom Kriegsgericht gestellt, haben gesagt, das ist verboten und haben die 45 exekutiert. Das hört dann sehr schnell auf, solche Sachen. Und es ist auch bis heute nicht klar, wie viel eigentlich umgebracht worden sind. Die Deutschen haben natürlich keine Listen geführt. War ja klar, es wurde ja nicht mehr polizeilich aufgenommen. Und bei den Alliierten ist ja auch nicht klar, ist da jetzt jemand gestorben, weil sein Flugzeug abgestürzt ist oder wird er später in dem Chaos nach einem Bombenangriff umgebracht. Es gibt diesen einen Aufsatz, diesen Fachaufsatz, der alle dem zugrunde liegt, wo ein amerikanischer Historiker mal versucht hat, alle Berichte zusammenzutragen von den Briten und von den Amerikanern. Bis dahin hatte man gedacht, es sind einige hundert umgebracht worden. Deshalb reden die am Anfang auch von 100 hier, die Amerikaner, weil das ihr Wissensstand ist, 100, mehr als 100 Tote. Tatsächlich sind es aber mindestens eine vierstellige Zahl an Besatzungsmitgliedern, die umgebracht worden sind. Also mehr als 1000 Leute, ganz sicher.
Ihre Hauptfigur ist fiktiv. Das muss man auch nochmal immer betonen. Da werden wir gleich auch nochmal einmal kurz drauf kommen. Diese fiktive Figur begegnet einer ganzen Reihe historischer Figuren, unter anderem Konrad Adenauer und auch noch diversen anderen, Irmgard Keun zum Beispiel und was vielleicht viele auch gar nicht wussten, George Orwell, der war nämlich auch in der Stadt. Mein Eindruck war, sie hatten besonders viel Spaß mit diesen historischen Figuren. Jetzt ist das ein Roman, also das heißt, das ist Fiktion. Gleichzeitig hatten sie aber, glaube ich, schon den Ehrgeiz, die wirklich so zu greifen, wie sie als Person waren. Wie haben sie sich denen genähert, diesen historischen Figuren?
Bei den historischen Figuren, zumindest die, die in Köln da waren, gibt also nicht bei allen, aber bei relativ vielen, hatte ich natürlich den großen Vorteil, dass sie selbst sich geäußert haben. Also irgendwann Köln ist Schriftstellerin gewesen, George Orwell muss ich gar nicht vorstellen, von Adenauer gibt es genug Texte. Es gab auch Hans Habe zum Beispiel, der dann in Köln war, die Kölnische Zeitung aufgebaut, dann wurde wieder der Kölner Stadtanzeiger irgendwann draus wurde, aber Habe hat erstmal das im Auftrag der Amerikaner gemacht. Das sind alles Leute, die selbst sehr viel geschrieben haben. Von Adenauer gibt es ja auch Tondokumente und so weiter. Ich habe dann versucht, für mich war das natürlich ein Spaß, solche Leute zu haben, die tatsächlich, also George Orwell zum Beispiel, wusste ich nicht, dass der als erster englischer Kriegsreporter im März 1945 bereits in Köln war. Das ist also auch relativ authentisch. Er war ein paar Tage später da, das ist meine dichterische Freiheit, aber im März 1945 war er da und schreibt Artikel aus Köln. Da hat man den Sound von den Leuten. Und ich wollte das ein bisschen nachvollziehen, wer sind das? Es gibt über die Leute natürlich auch jede Menge Biografien, man weiß natürlich über Adenauer und über die anderen viel. Es gibt eben so für mich dann die Möglichkeit, mich vor bestimmten Kollegen zu verbeugen oder Kolleginnen. Irmgard Keun zum Beispiel war ja eine, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine sehr, sehr offene Tür komplett einrenne oder ob ich das doch nochmal ganz kurz vorstelle. Irmgard Keun war eine Schriftstellerin aus einer guten Kölner Familie, die in den späten Jahren der Weimarer Republik einige Erfolge hatte mit Romanen, wo es um das Frauenleben der Weimarer Republik geht. Also das Kunstseidene Mädchen war ihr bekanntester Roman, 31, glaube ich, erschienen. Die Nazis haben das sofort verboten. Also Goebbels hat das als Asphaltliteratur geschmäht. Sie war aber keine Jüdin und die Eltern waren gut vernetzt. Sie hatten eine Villa in Braunsfeld. Das heißt, sie ist nicht ganz so verfolgt worden wie die anderen, war aber frech. Die hat sich dann beschwert, dass sie Berufsverbot kriegte in Berlin beim Propagandaminister. Das war dann nicht ganz so geschickt, das zu machen. Dann ist sie ins Exil gegangen in die Niederlande, nach Amsterdam, als dann die Wehrmacht die Benelux-Staaten besetzt hat, ist sie illegal zurückgekehrt unter einer falschen Identität, hat in Köln weiter im Elternhaus gelebt. Das Elternhaus ist ausgebombt worden, dann hat sie da irgendeiner Notunterkunft gelebt und hat alles in der Illegalität überstanden. Die gute Frau war aber dem Alkohol damals schon etwas zugetan, muss man sagen. Also die hatte eine vorlaute Klappe, die war wirklich frech und konnte schreiben, war sehr selbstbewusst, kam ja eigentlich aus gutem Hause. Und es war natürlich toll, so eine Frau, die so ganz anders ist als der typische deutsche Untertan bis 45, die mal so ein bisschen auch in eigenen Worten zu zitieren, die eben auch ganz anders ist als die anderen, den Joe Salmon, der deutlich jünger ist, als sie da begegnet. Das hat einfach Spaß gemacht. Es macht Spaß, einen George Orwell, der selbst Kriegsreporter war seit den 30er Jahren, der war im spanischen Bürgerkrieg ja schon dabei, der selbst Polizist war, der war im Burma Polizist der britischen Kolonialbeamten in seiner Jugend, den vorkommen zu lassen. Der schreibt ja auch aus Köln. Solche Sachen. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Man darf es nicht zu kitschig machen, man darf ihnen nicht zu viele Sachen in den Mund legen, aber man kann schon mit diesen Charakteren spielen.
Und Adenauer mischt natürlich auch schon wieder mit, ne?
Wobei Adenauer muss man ja sagen, also Adenauer hat dann noch eine dramatische Situation. Die Amerikaner wollten ihn zum Bürgermeister machen. Also er war ja ehemaliger Bürgermeister, sowieso der prominenteste Nazi-Gegner, den man in Köln auftreiben konnte im März 45, nur Adenauers zwei Söhne waren noch in der Wehrmacht. Die waren auf der anderen Seite vom Rhein und haben irgendwo noch gekämpft. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt Bürgermeister bei euch werde, dann müssen die beiden Söhne es büßen. Also die werden dann sicherlich hingerichtet. Also hat man seinen Schwager zum Bürgermeister gemacht und er war offiziell Civil Advisor. Da war Patterson, der Militärkommandant, dann ganz stolz, hat diesen Titel einfach erfunden, hat gesagt, wir machen nicht zum Civil Advisor. De facto hatte Adenauer von Anfang an die Zügel in der Hand, aber er war die ersten Tage, also bis zum Kriegsende, eben nicht Bürgermeister.
Sie haben aber im Nachwort, also wir sagen es nochmal, es ist ein Roman, das sind historische Figuren, aber es ist ein historischer Roman und da weisen Sie auch im Nachwort nochmal drauf hin, das versteht sich ja eigentlich von selbst, denn eben wenn man über eine fiktive Hauptfigur hat, kann das ja nur Fiktion sein, aber haben Sie bei vergangenen historischen Romanen die Erfahrung gemacht, dass Leute Ihnen sozusagen jedes Wort abkaufen?
Ich habe bittere Erfahrungen gemacht, ja, mit Trümmermörl, mit dem ersten, da habe ich auch schon ein Nachwort geschrieben, gesagt, Leute, ich habe ein paar Sachen geändert, also Wolfgang Borcherts Hörspiel ist an einem anderen Tag gesendet worden, als es in dem Roman vorkommt und solche Sachen, ich habe ein paar Freiheiten erlaubt. Ich habe aber nicht alles aufgeklärt und ich habe auch nicht gesagt, dass ich nur diese, also dass ich mehr Sachen als die drei oder vier, die ich im Nachwort genannt habe, geändert habe. Unter anderem hatte ich einen Hamburger Friedhof drin, Ögendorfer Friedhof, der ist 1939 als Friedhof ausgewiesen worden, war aber bis 1945 nicht mit Gräbern belegt. Man kam nicht mehr dazu, es gab einen Krieg. Ich wollte aber eine Szene auf dem spielen lassen, weil nach 1945 gab es irgendwann eines der ganz wenigen Denkmäler für die Toten des Bombenkrieges. Das ist auf dem Ögendorfer Friedhof. Und in der Nähe, da habe ich übrigens gewohnt in Hamburg, ich habe im Osten Hamburgs gewohnt. Also habe ich eine Szene auf dem Ögendorfer Friedhof spielen lassen, habe das aber nicht im Nachwort genannt. Das war einer der Punkte, wo ich dachte, ist egal. Also erstens gab es relativ viele Mails und Briefe und eine sehr energische ältere Lady aus Hamburg hat sich bis zu Geo, bis in meine Redaktion durchstellen lassen, habe ich zur Sau gemacht im Telefon, ob ich das nicht wüsste. Und dann habe ich gedacht, okay gut, ich werde jetzt jedes Mal das machen. Ich habe in einem der späteren Hamburg-Krimis habe ich extra eine Sache gemacht, da lasse ich eine Person an einer Wasserpumpe sich anlehnen, vorm Rathaus, vom Hamburger Rathaus, da gibt es noch eine alte Wasserpumpe, um dann im Nachwort zu schreiben, diese Wasserpumpe ist erst nach 1947 installiert worden, so, damit, um solche Sachen zu machen. Aber man muss sowas machen. Also das, also es ist natürlich historischer Roman, bedeutet, es ist ein historischer Roman. Ich habe dichterische Freiheit. Ich meine, auch Homer war nicht beim Krieg um Troja dabei und mit Odysseus ist auch nicht zur See gefahren. Aber ich glaube, man muss es ab und zu doch mal sagen. Ja.
Sie dürfen das jetzt mal gestehen. Wo haben Sie denn noch so ein bisschen geschummelt?
Ich habe zum Beispiel geschummelt bei Hans Habe. Hans Habe ist ja auch ein Journalist, ein Österreicher gewesen, auch eine ganz farbige, ganz tolle Gestalt, ein österreichischer Jude, der auch nach Amerika gekommen ist, in kürzester Zeit es geschafft hat, zum Darling der amerikanischen Society zu werden. Er war ein persönlicher Freund von der Präsidentengattin Eleanor Roosevelt. Er geht zurück als Journalist, auch in amerikanische Uniform. Er hat einen deutlich höheren Rang als Joe Salmon, er ist schon Major, glaube ich. Und baut Zeitungen auf in Aachen und dann auch in Köln, baut er die Kölnische Zeitung auf. Und ich lasse ihn die Zeitung zwei Wochen vor dem eigentlichen Termin aufbauen, damit er den Joe Salmon begegnet, die kennen sich aus Cambridge, und damit ich ihn auch einfach vorkommen lassen kann, weil Hans Habe natürlich auch toll ist. Sowas kann man nicht erfinden, dass George Orwell, Hans Habe, Irmgard Keun, Adenauer, die sind irgendwie alle in Köln. In den paar Leuten, die da überhaupt noch leben, alle sind da. Ja, das ist wirklich, und es gibt eben Hermann Klaassen fotografiert, ein paar große amerikanische Fotografen, der auch Margaret Burke White ist nachher auf dem Kölner Dom und macht da Fotos. Also es ist einfach unfassbar. Unfassbar, dass da so viele sind. Also das ist, es macht dann auch schon Spaß, das zu machen.
Ich möchte zum Abschluss nochmal ein bisschen ernster werden. Sie haben länger an diesem Roman recherchiert und natürlich geht es jetzt da nicht um aktuelle politische Entwicklung. Gleichzeitig ist es so, dass wir einen Rechtsruck erleben in diesem Land, in vielen anderen Ländern. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es ist ja immer schwierig, Geschichte zu vergleichen. Wir wissen, sie wiederholt sich nicht eins zu eins. Und dennoch haben Sie gesagt, dass gerade Dinge wie zum Beispiel, haben Sie eben auch angesprochen oder beziehungsweise gelesen, Plakate, Zeitungen aus der Zeit, dass es sich sehr lohnt, das mal zu lesen mit einem Blick von heute, weil man gewisse Dinge wiedererkennt, gerade was Rhetorik und so angeht. Können Sie dazu noch mal was sagen?
Ja, also ich habe, das hat mich ich habe Geschichte studiert, das hat mich als Student interessiert und als Journalist lässt mich das auch nicht los, die ersten Jahre des NS-Staates. Es ist ja so, dass, also es endet natürlich mit der Shoah, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit all den Zerstörungen, die wir kennen. Aber es fängt ja anders an, also kein Mensch, also 1933 beginnt es ja nicht mit Auschwitz, sondern es beginnt mit einer Republik, die in der Krise ist, der Weimarer Republik, in einer großen Krise, aber die ist innerhalb von Tagen, wird die erledigt. Also der Boykott, der stattfindet, das ist ja der 1. April 1933, das ist nur Wochen nach der sogenannten Machtergreifung. Also es dauert nur Wochen, dann ist alles vorbei. Später werden die Gewerkschaften zerschlagen, die Parteien werden zerschlagen, aber selbst Sportvereine werden gleichgeschaltet und ähnliche Sachen. Mich hat das immer, ja, wie soll ich sagen, sehr interessiert, um nicht zu sagen fasziniert, wie kann man so schnell eine Demokratie in Trümmer hauen. Das wehrt sich auch keiner. Also haben sich natürlich Leute gewehrt, aber doch relativ wenige. Und ich habe, wie Sie sagen, Frau Burgmann, ich habe angefangen zu recherchieren, also vor dem Krieg im Nahen Osten, also dem neuesten Krieg im Nahen Osten und dem neuen Wellen von Antisemitismus zum Beispiel. Aber schon in der Zeit, in der Rechte stärker werden. Ich lebe in Frankreich, da sind die Rechten noch viel stärker als AfD hier und auch schon sehr viel länger stark. Man sieht schon Parallelen in dieser Hetze, in dieser Freude. Also man stellt sich auch vor, es gibt die 1933 hat die SA bestimmte Juden aus ihren Geschäften getrieben, die mussten mit diesen Schandplakaten durch die Straßen laufen. Die Anwälte zum Beispiel wurden vom Amtsgericht, oder war bei Appellhofplatz, auf Müllkarren geladen von ihren nicht-jüdischen Kollegen und wurden auf Müllkarren durch die Straßen gefahren und waren alles Juristen, ne? Alles Richter, Staatsanwälte und ihre arischen, in Anführungszeichen arischen Kollegen haben dabei gestanden, haben zugeguckt, also Männer des Rechts. Das haben wir ja auch. Wir haben immer noch Leute, die alle zugucken, die auch applaudieren, die auf jede Hetze anspringen. Nicht nur rechtsextreme Hetze. Es gibt die auch hier in anderer Ausprägung. Also man hat diese Bereitschaft wieder, Leute vorzuführen, Leute fertig zu machen, dabei zu applaudieren. Das geht natürlich technisch heute viel einfacher. Wir machen das alles im Internet, was damals tatsächlich eine körperliche Aktion war. Und das ist vielleicht zutiefst menschlich, aber wir haben sicherlich einige Jahrzehnte hinter uns gehabt, wo man mehr Hemmung hatte, also wo es ziviler zuging in jeder Hinsicht. Und das fällt wieder. Also, und es sind halt die extremen Sprüche oder auch die extremen Vorwürfe, dass man zum Beispiel einem jüdischen Schuster 1933 sagt, du machst jüdische Gräuelpropaganda, vollkommen absurde Sachen und alle Leute stehen dabei und applaudieren. Das ist wieder da. Vollkommen absurde Vorwürfe und es gibt einen großen Chor von Leuten, die das toll finden. Ja, das ist erschreckend.
Auch deshalb lohnt es sich sehr, diesen Roman zu lesen. Das finde ich ist nämlich das Schöne, das ist ein Krimi. Das heißt, Menschen, die gerne Krimis lesen, haben ihre Freude daran. Aber man kann eben auch sehr, sehr viel über diese Stadt, über unsere Geschichte erfahren. Ich kann Ihnen allen nur wärmstens ans Herz legen, das zu lesen. Wir werden natürlich nicht verraten, wie das ausgeht, ob er denn den Mörder findet und was mit seinen eigenen privaten Recherchen passiert. Dafür müssen Sie den Roman lesen. Dann bleibt mir abschließend nur noch zu sagen, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken fürs Kommen, fürs Erzählen. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Ich wünsche Ihnen allen einen sehr schönen Abend. Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen auch. Dankeschön.
Mit K.